Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir wollen sprechen über den ersten FC Union Berlin und dafür habe ich mir die Stefanie Fiebrich eingeladen. Moin Steffi.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich glaube, einige HörerInnen dürften deine Stimme schon mal bei uns vernommen, haben es aber schon wieder eine Weile her. Und es sind ja bestimmt auch nicht zuletzt durch den Aufstieg unsererseits HörerInnen dazugekommen. Von daher stell dich doch zum Anfang einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du sonst so? Ja, und warum in deinem Fall der erste FC Union Berlin?
Zwei Fragen sind sehr leicht zu beantworten. Eine stelle ich mir ständig quasi und kann ich nicht wirklich beantworten. Ich bin Steffi und mache Textilvergehen schon ganz, ganz lange, wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, wir dürften der dienstälteste Union-Podcast sein.
Ich glaube auch.
Also wir sind inzwischen mehrere und sind tolle Sachen dazugekommen, aber ich glaube, wir haben am längsten durchgehalten bis jetzt. Und wenn ich nicht bei Union im Stadion bin, bin ich ehrlicherweise Lehrerin. Ich bilde Grafikerinnen und Grafiker aus und wohne inzwischen auch gar nicht mehr in Berlin, sondern so ein bisschen in Richtung Norden raus aus Berlin, fahre aber halt regelmäßig hin und die Wochenenden sind halt Köpenick. Muss schon so sein. Warum aber nun ausgerechnet dieser Verein geworden ist, ja, das ist wirklich eine gute und berechtigte Frage. Ich glaube, niemand kann die wirklich beantworten, oder? Sondern man stolpert da so drüber und dann bleibt man hängen und dann sagt man, ist das alles schön hier? Und dann bleibt man da. Mein ist das alles schön hier waren zwei Abstiege in Folge. Ich kann dir immer noch nicht sagen, warum das alles kam, wie es kam. Ich glaube, ich fühle mich da wohl mit den Leuten, die da sind. Und das war von Anfang an so. Und deshalb bin ich, glaube ich, geblieben letzten Endes. Also ich bin jetzt schon lange genug dabei, um nicht in dem Geruch zu stehen, ein Erfolgsfan zu sein. Ich glaube, das kann man so sagen.
Okay, und wie schön oder nicht schön das in letzter Zeit alles so war, da kommen wir später. Wir können ja erstmal so ein bisschen grundsätzlich gucken, was wir so für eine Geschichte miteinander haben. Grundsätzlich haben wir schon 26 Mal gegeneinander gespielt. Davon hat St. Pauli 8 Mal gewonnen, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen und ein Torverhältnis von 36-41. Interessant dabei ist, dass wir logischerweise noch nie in der Bundesliga aufeinander getroffen sind, sondern 20 Mal in der zweiten Liga, 4 Mal in der Regionalliga Nord und 2 Mal im DFB-Pokal. Da haben wir auch zuletzt gesprochen, als wir vor 2 Jahren uns im Viertelfinale begegnet sind, im März 22. Das habt ihr damals mit 2-1 gewonnen. Ich würde aber noch ein bisschen weiter zurückgehen in der gemeinsamen Historie und mal auf das Spiel am 20. Spieltag der zweiten Liga 18-19 schauen. Fand statt an einem Montag, den 4. Februar und ging 3-2 für den FC St. Pauli aus. Die Geschichte des Spiels 1-0 Alagui in der 23. 2-0 durch einen gewissen Alex Meyer in der 62. Dann Doppelpack zum Ausgleich durch Union, einmal durch Prömel in der 84. und dann das 2-2 durch Abdullahi. Und ja, in der 90. plus 4 schießt dann aber wieder Alex Meyer einen Elfmeter zum 3-2 Endstand. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an dieses Spiel?
Ehrlicherweise, ich habe vor allem auf die Aufstellung geguckt und mein Herz hat echt ein bisschen geblutet, weil einfach niemand von den Leuten mehr da ist und macht mich komplett traurig. Und dass wir jemals Grischa Prömel ziehen lassen haben, der tut immer noch weh. Marcel Hartl, der dann bei euch irgendwie sehr erfolgreich war. Jörn Riasson, der jetzt irgendwie in Dortmund ist. Das ist halt so, kann ich die bitte alle wieder haben? Ich glaube, dass ich tatsächlich ganz, ganz wenig Erinnerung daran habe, weil das waren in der Regel unterhaltsame Spiele gegen euch. Also so als Gesamtpaket.
Ja, das kann ich zurückgeben. Ich erinnere mich vor allem an ein Gastspiel bei euch, wo damals Robin Hillmann, der auch im besagten Spiel im Tor stand, bei euch irgendwie über einen Maulwurfshügel oder irgendwie eine Unebenheit im 16er gestolpert ist und dadurch dann ein Tor fiel. Ja, bei uns geht's nicht anders. Also bei uns dann unter anderem noch so Schnecke Kalla, Carstens, ja. Avevor, Bubala, Sobota, Flum, Knoll, Dali, Alagui, ja, und Alex Meyer, die sind auch alle nicht mehr da. Und genau, du hast Hartl schon angesprochen, das fand ich einen ganz witzigen Kreis, der sich da so schließt. Den habt ihr ja damals nicht mit in die erste Liga genommen, sondern habt ihn nach Bielefeld abgeschoben.
Der ist quasi so oft aufgestiegen und hat einfach nie erste Liga gespielt. Das ist krass.
Ja, wenn man lieber nach Amerika möchte, dann ist das auch
die
Entscheidung eines jedem selber.
Ich glaube, das war dieses Mal, um sicher zu gehen.
Ja, gut. Er hätte, glaube ich, auch bei uns sehr sicher spielen können, aber das ist ein anderes Thema. Genau, ich weiß nicht, wenn für die ZuhörerInnen vielleicht noch so die entscheidende Szene des Spiels mal aus dem Live-Ticker eines gewissen Fußballmagazins mit K damals. Foul-Elfmeter für St. Pauli, Buchtmann geht in den Strafraum und wird von hinten von Abdullahi, wir erinnern uns, der hat das 2-2 geschossen gehabt, ein paar Minuten vorher, wird getroffen und zu Boden gerissen, Elfmeter, unnötige Aktion des Berliners, dieses Spiel hat noch ein Kapitel. Meier tritt an und setzt den Ball cool ins rechte Eck, Gikiewicz war auf dem Weg nach links. So viel zu den Geschehnissen damals. Dann haben wir uns wirklich sehr, sehr lange nicht gesehen. Ihr geht jetzt ins 6. Erstliga-Jahr. Und ja, ich glaube so ein bisschen, weil das ja schon ein bisschen eine besondere Geschichte war bei euch, als vielleicht bei so manch anderem Aufsteiger aus der 2. Liga, hat man so ein bisschen verfolgt, was danach so los war. Aber ja, mal so aus deiner Sicht, die letzten 5 Jahre, was war los, was haben wir verpasst?
Das war eine komplette Achterbahnfahrt. Also es waren, ich glaube, 3 Jahre davon waren einfach wie durchgehend Silvester. Es war super anstrengend, es war total schön und die letzte Saison war irre schlimm. Also dieses, sich in dieser Bundesliga festzusetzen, das war ein hartes Stück Arbeit und das war sowas, was bei uns eigentlich immer so das ausgegebene Ziel war und wo auch alle gesagt haben, oh, schön wäre, wir würden einfach ein Bundesligist sein, aber auch nicht jemand, wo man sagt so, oh, die kommen doch mal vorbei, dann steigen die eh wieder ab, weil das war halt, das hat uns so die ersten, ne, die erste und auch eigentlich noch die 2. Saison begleitet, so nach dem Motto, ach naja, was wollen die da? Und dann wurde das aber irgendwie, es stabilisierte sich und es wurde irgendwie immer besser und auch immer erfolgreicher. Wir haben 3 Jahre hintereinander Europa gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das an Urlaub und an Geld kostet. Das ist echt eigentlich nicht machbar. Und wir haben immer gedacht so, naja, wenn wir das jetzt immer im Leben machen, dann müssen wir da natürlich auch hin. Und wir haben so viel, wie irgend ging, alle versucht mitzunehmen. Und ich glaube, wir waren ab irgendwann komplett zerstört. Und zwar, wir waren einfach leer. Also richtig leer. Das betraf die Mannschaft irgendwie genauso wie auch die Fans. Wir konnten einfach alle nicht mehr. Das war also beeindruckend zu sehen, dass sowas geht. Und auch, es waren auch tolle Spiele dabei. Also wir haben zu Hause gegen Ajax Amsterdam gewonnen. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das eigentlich immer noch nicht mehr vorstellen. Wir haben sehr, sehr lange Zeit Real Madrid einen Unentschieden abgetrotzt. Es war so unfassbar. Es war halt auch wirklich beeindruckend gespielt. So und immer so, dachte so, was? Das können wir? Irre. Also es war wirklich völlig, völlig abgefahren. Und gleichzeitig sind wir dann in der letzten Saison so dermaßen abgeschmiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Niederlagen in Folge es waren. Es waren sehr viele. Es waren wirklich unglaublich viele und trotzdem wollte niemand Urs Fischer gehen lassen, weil wir alle der Meinung waren, also tatsächlich mit einschließlich Präsidium und allem, dass es so sein sollte wie bei Christian Streich, dass es einfach so Trainer gibt, die passen so dermaßen gut zu dem gesamten Verein, dass du sagst, möchte ich ehrlicherweise mit dem zusammen durch diese Tal gehen. Das war am Ende nicht so, weil Urs Fischer von sich aus gesagt hat, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll und dass es besser ist. Er übergibt es an jemand anders und wir halten irgendwie die Klasse. Das war traurig. Das war, glaube ich, der für mich schlimmste Moment der letzten Saison. Der war eigentlich auch schlimmer als alles andere. Der hat so wehgetan, weil ich mich auch danach ganz lange nicht damit anfreunden konnte, dass da jetzt jemand anders steht. Und Nenad Bjelica war natürlich dann auch ein komplett anderer Typ. Und ich bin mit dem bis zum Schluss nicht warm geworden und habe irgendwie sehr, sehr doll gefremdelt. Also es war eine sehr schmerzhafte Trennung. Und dann haben wir halt wirklich am letzten Spieltag mit unfassbar viel Glück und Hilfe anderer Vereine irgendwie die Klasse erhalten. Und waren danach einfach nur erleichtert. Also nicht so, wie man irgendwann sich über was ganz doll Schönes freut, sondern wie man denkt so, boah, das Allerschlimmste ist gerade an uns vorbeigegangen, aber es war so sauknapp. Und ich glaube, diese hoch und runter, diese wirklich überdimensional unfassbar schönen Momente und dieses ganze fürchterliche Zeug, das lag so nah beieinander in der letzten Saison, dass ich mich sehr doll auf diese Sommerpause gefreut habe und auch immer noch sie ausnutze. Also ich bin immer noch in der Erholungsphase irgendwie. So, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Okay, also noch keine große Vorfreude auf die neue Saison. Zumindest den letzten Teil, den du geschildert hast, das können St. Pauli-Fans, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Für Europa hat es für uns auch außer ein paar Testspiele noch nicht gereicht. Aber ich glaube, auch da, wenn das mal so weit kommen würde, ich meine, hier mein Kollege Mike hofft ja immer, dass wir den kurzen Weg über den DFB-Pokal nehmen. Das Bein habt ihr uns ja vor 2 Jahren zum Beispiel mal gestellt, dass wir da nicht weiterkommen konnten. Und jetzt zuletzt gegen Düsseldorf hätte man sicherlich auch noch irgendwie ein bisschen weiterkommen können, aber es sollte nicht sein. Von daher müssen wir das jetzt so machen wie ihr und erstmal in die erste Liga kommen und dann über diesen Weg europäisch spielen gefühlt, wenn man sich die letzte Saison anguckt. Ja, spielt ja gefühlt die halbe Liga europäisch, von daher, warum sollten das nicht wir sein nächstes Jahr? Aber ich schweife ab.
Aber ich empfehle es sehr, macht es mal. Also es lohnt sich tatsächlich. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, es ist komplett egal, welchen der europäischen Wettbewerbe du spielst. Es macht so einen dollen Spaß, mit dieser ganzen riesigen Horde Bekloppter irgendwo hinzufahren. Und das heißt dann knapp hinter Dresden, oh, wir haben den Zug leer getrunken. es war einfach wirklich groß. Es war wirklich groß. Und ich glaube, das gönne ich tatsächlich auch allen Leuten, das mal gemacht zu haben, weil es einfach anders ist als innerdeutschland irgendwie auswärts zu fahren. Das ist auch toll und man sieht auch da immer Sachen, die man noch nicht kennt. Aber ich mag das schon sehr zu sagen, ich habe mal was wirklich eine komplett andere Fußballkultur auch gesehen und andere Leute machen Dinge halt anders so. Und das ist schon irgendwie, ich empfinde das als eine große Bereicherung. Und ich finde, dass wir unfassbar Glück hatten, das zu machen. Und uns ist allen klar, dass wir kein Champions-League-Verein sind, so im Normalzustand. Also es ist wirklich, niemand von uns glaubt das. Und das war wahrscheinlich auch so dieses Momentum, dass wir alle wissen, wo wir hingehören und dachten, haha, das nehmen wir mit. So, und ich glaube, das ist auch sehr okay. Und wir sind auch nie davon ausgegangen, dass wir da irgendwie wahnsinnig weit kommen. Das ist schon, also das heißt nicht, dass man es nicht versucht, so, wisst ihr, nicht, dass man irgendwie nicht alles dran setzt. Und dann ist aber auch okay. Das reicht dann auch.
Das glaube ich. Und jetzt, habe ich auf jeden Fall Fernweh bekommen und hoffe, dass es uns irgendwann in ferner Zukunft oder nicht allzu ferner Zukunft auch mal klappen könnte. Aber zurück zu Union Berlin und überhaupt dem Verein an sich. Die nächste Frage oder die nächste Rubrik nennt sich erstmal sozusagen Land und Leute. Und besonders in Berlin ist ja da die Frage, welchen Stellenwert hat denn jetzt der erste FC Union in der Stadt, wo es ja immer noch die Hertha gibt, die mittlerweile ja zweite Liga wieder spielt. Wie hat sich das so in den letzten Jahren, wo es ja bei der Hertha durch x Faktoren eher bergab ging und bei euch im Gegensatz bergauf, wie haben sich da die Verhältnisse in der Stadt verschoben? Das ist ja eine schöne Parallele eigentlich zu uns hier. Wie nimmst du das in der Stadt wahr, auch wenn du nicht mehr so oft da bist?
Stimmt, ihr spielt gerade eigentlich genau das Gleiche. Naja, man kann in Zahlen einfach ganz nüchtern sagen, Union Berlin hat im Juni 2024 66.000 grob 700 Mitglieder gehabt. Wir sind damit der größte Sportverein in Berlin. Hertha ist bei 54.000, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wir sind faktisch größer. Man merkt dann immer, dass es so Momente gibt, wo der eine Verein wieder mehr zulegt und der andere wieder ein bisschen weniger. Das hat bei uns damit zu tun, dass das Stadion halt, wir kommen auch noch drauf, ein bisschen klein ist und Mitglied werden hilft dir halt Tickets kriegen und das macht sicherlich was aus. Also bei Hertha gab es wiederum wir sind abgestiegen, wir müssen zusammenhalten und auch das macht was mit den Mitgliedern. Da gibt es ja mehr Leute, die sagen, ich bekenne mich aber zu meinem Verein. Also das sind immer so Momente, die an den Zahlen nochmal sehr fühlbar was verschieben, so wenn man denkt, ich habe jetzt einen guten Grund einzutreten, unterstützen zu wollen, dabei sein zu wollen. Und da waren wir eigentlich immer so Nase an Nase und jetzt sind wir gerade ein Stück weiter vorne und ich gehe nicht davon aus, dass es zwingend so bleiben muss. Und klar, wir sind jetzt gerade der Erstligist und Hertha der Zweitligist, aber ich habe es ja gesagt, wir sind der ganzen Sache so knapp von der Schippe gesprungen. Das hat Hertha ja vor wenigen Jahren stand ja genauso da. Also das ist was, wir geben uns da immer so ein bisschen die Klinke in der Hand. Ich hätte eigentlich Hertha ganz gerne wieder in der ersten Liga, auch wenn ich gar kein Fan der Derbys bin, weil ich das immer in der Stadt als sehr angespannt empfinde und das auch immer ein bisschen mehr eskaliert, als mir persönlich lieb ist und das auch schwer ist, dem aus dem Weg zu gehen. So, was man merkt ist, der Ton ist rauer geworden. Es gab halt einfach Zeiten, in denen sehr klar war, dass wir die Nummer zwei sind und da brauchten wir uns auch gar nicht, also da das hat einfach niemand interessiert, was wir gemacht haben. Und man hat sozusagen seine alten Feindschaften und Freundschaften gepflegt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mit Hertha quasi um die gleichen Dinge konkurrieren. Das war vorher so nicht und das spürt man durchaus auch. Also das führt dann schon zu, wenn es freundlich ist, werden einfach nur Sticker überklebt und wenn es halt unfreundlich ist, gibt es ein paar aufs Maul. Also das ist schon, man merkt, dass sozusagen die jüngere Generation eher härter als unmittelbare Konkurrenz ansieht, was ja auch der Fall ist. So, also wir lassen ein bisschen den Osten hinter uns, das ist gut. Wir suchen uns neue Feinde, das ist eigentlich scheiße. So, das ist, wo wir in der Stadt sind. So, und wir sind natürlich auch gerade ein bisschen Aushängeschild. Also ich glaube schon, dass Berlin ist auch ganz glücklich, uns zu haben, weil da eine Menge passiert, weil da auch eine Menge für Berlin passiert und auch eine Menge Dinge, mit denen Berlin ein bisschen angeben kann. Berlin kann mit ja nicht so vielen Sachen angehen, weil es einfach angeben, weil es einfach die kaputteste Stadt der Welt ist. Und wenn aber mal Dinge funktionieren, dann hat die Berlin in der Regel nicht selbst gemacht, sondern jemand anders. Aber klar, die Stadt unterstützt auch ihre Sportvereine. Das ist schon so. Also das gibt schon eine Sportförderung. Das gibt schon Leute, die sich dahinter klemmen und die sich um Spielstätten kümmern und die sich um alles Mögliche kümmern. Aber tatsächlich glaube ich, dass der große Teil der Arbeit immer am Ende bei den Vereinen selbst liegt, logischerweise.
Ja, Sportstätten und Hamburg, das ist auch so ein eigenes Thema.
Das haben wir alle, ne?
Ja, und ich glaube auch jetzt so die Parallelen, die du so ziehst. Also wir sind jetzt das erste Mal in der Geschichte beider Vereine vor dem HSV. Und ja, mal gucken, wie sich das dann so, ich meine, weiß ja auch nicht, wo unsere Reise hingeht, so, ob man sich überhaupt in der Liga halten kann oder ob es direkt wieder runtergeht und man da direkt schon wieder die Plätze tauscht, dann wären, glaube ich, die Verhältnisse wieder sehr schnell, sehr klar verteilt, aber es ist trotzdem erstmal ein historischer Moment und man muss mal gucken, was das mit beiden Vereinen so macht. Jetzt hast du die Fanszene gerade so in einem Nebensatz, wenn auch nicht positiv behaftet, schon so ein bisschen angesprochen. Dann wäre noch die Frage, was du hast gerade eben gesagt, 66.000 Mitglieder, glaube ich.
Das sind fast 67, ja.
Ja, und ins Stadion, dazu kommen wir gleich noch, passen 22.000 Stand heute noch. Genau. So, und es soll auch nie so viele fassen, aber da kommen wir gleich noch zu, wie gesagt. Ja, kann ich mir vorstellen, mit dem Erfolg kommen natürlich dann auch so die Erfolgsfans und also wie hat sich in den letzten Jahren die Fanszene und vielleicht auch die aktive Fanszene verändert durch diesen Erfolg?
Ich glaube, dass die sich gar nicht so sehr verändert hat und zwar aus dem ganz banalen Grund, es gab irgendwie keine Dauerkarten mehr. Also da war einfach relativ klar, dass...
Die Neuen kommen eh nicht rein.
Genau, ja, also du hast halt im Grunde genommen wenig Chancen, Spiele zu sehen. Das war tatsächlich, glaube ich, einerseits sehr kritisiert, andererseits sehr klug und ich halte es nach wie vor für eine tolle Sache, dass wir die Champions-League-Spiele im Olympiastadion gespielt haben, hat dazu geführt, also wir haben einfach dreimal dieses scheiß Olympiastadion ausverkauft gekriegt mit 70.000 Plätzen. Mhm. Und das war auch für uns beeindruckend, das ist auch nicht unser Normalfall. Ja. Und das ist halt, ja klar, wenn Real Madrid vorbeikommt, ey, da kannst du schon mal gucken gehen. Und da war es tatsächlich so, dass dadurch, dass das die Spielstätte war, konnten endlich mal alle, die wollten. Das war tatsächlich so, dass es da das erste Mal nicht das Problem gab, dass du kein Ticket gekriegt hast. Du konntest eine Dauerkarte dir holen für die drei Heimspiele, das war noch vor der Verlosung. Also es hätte auch irgendwas sein können, wo du sagst, das wollte ich noch nie in meinem Leben sehen. Und die Leute, die das riskiert haben, haben, glaube ich, für 20 Euro Champions League geguckt oder so. Also es war ein ganz sportlicher Preis, können auch 25 gewesen sein. Es war jedenfalls so, dass alle gesagt haben, nehme ich. Und dadurch hatten das erste Mal wirklich einfach durch die Kapazität alle, die Bock hatten, Union zu gucken, die Möglichkeit, das auch zu tun und zwar im ganz großen Rahmen. Und ich glaube schon, dass das sehr hilfreich war und das wird auch immer, du hast ja nicht das ganze Stadion mit Dauerkarten, sondern halt einen bestimmten Anteil, den ich gerade aus dem Kopf nicht weiß, wie 11.000 oder so, 10.000, ich weiß es nicht. Aber du hast jedenfalls einen bestimmten Anteil Dauerkarten und der Rest wird verlost unter den Mitgliedern. Und diese Hürde der Mitgliedschaft, die musst du erstmal nehmen. So. Und das engt natürlich das Feld ein. Also das ist wirklich so, das bedeutet letzten Endes für jemanden, der bei uns eine Karte haben will, der muss erstmal Vereinsmitglied werden und dann in den Lostopf und dann auch noch Losglück haben. Und dann immer noch das Ticket kaufen natürlich. Und das ist tatsächlich kniffelig. Und wir finden das alle eher doof, aber es gibt auch kein besseres oder sagen wir mal, kein gerechteres System. Aber dadurch hast du eigentlich nicht die Möglichkeit, dass da so wahnsinnig viele Leute überhaupt dazu kommen können und sagen, ey, ich mache jetzt hier die Stimmung schlecht. Du hast immer ein gemischtes Publikum, das hattest du auch bei uns immer. Ich würde sagen aber, dass es sich so ganz grundsätzlich nicht verändert hat. Auch da, ich glaube, dass der Ton teilweise rauer geworden ist, dass durch alle möglichen Dinge wie die Nachwehen von Corona, sagen wir mal, oder durch, also du weißt schon, durch diese Stadionpolitik, die einfach durch Corona bedingt war, dass und durch viele andere Sachen, die dann so passiert sind, dass die Leute sich verändert haben, ist da also die Bestandskundschaft sozusagen, die ist ein bisschen anders drauf und dass sich auch da der Ton verschärft hat, so wie er sich gesamtgesellschaftlich verschärft hat. Das ist bei uns, denke ich, auch passiert, aber es ist nicht so, ja, du hast immer mal irgendjemanden sponsert bei Adidas, weil die halt gerade unsere Ausrüster sind und die haben dann natürlich ihre speziellen Plätze auch zurecht, möchte ich sagen, weil brauchst du halt einfach auch. Also das heißt, wenn man da reinkommt, dann halt über den VIP-Bereich letzten Endes, aber eigentlich seltenst auf den normalen Stehplätzen. Das geht auch immer mal und ja, immer steht da mal irgendwo jemand im Block und macht irgendwie eine YouTube-Geschichte oder irgend sowas und nervt ein bisschen die Leute, aber das ist nicht so, ich empfinde das nicht als massiv. Ich nehme das wahr, aber es ist nichts, von dem ich sage, da sind komische Menschen und die machen sich jetzt hier breit. Diesen Platz haben wir gar nicht. Das ist einfach gar nicht möglich, würde ich behaupten.
Okay, dann sprechen wir uns nochmal wieder, spätestens wenn das Stadion dann ausgebaut ist, wie es dann sich verhält.
Das wird bestimmt nochmal lustig, weil du hast dann nicht mehr deine gewohnten Plätze. Wisst ihr, das war schon nach dem ersten Umbau so, dass man erstmal wieder gucken muss, wo hör ich denn eigentlich hin? Weil da war ja kein Stein auf dem anderen geblieben, auch aus, also weil auch an vielen Stellen gar keine Steine waren, wo hätten Steine sein sollen. Also, weil das so wirklich so grundsätzlich anders gestaltet wurde und dann mussten alle sich erst wieder finden und ihre Grüppchen finden und ihre Eckchen finden und ihre Treppenstufe und ihren Wellenbrecher. Und das gibt nochmal eine Umsortierung. Also da glaube ich, das wird nochmal sehr, sehr interessant.
Aber dann bauen wir uns doch gerade selber eine super Brücke zum Stadion selber. Ich denke mal, ein Großteil der Leute, die heute zuhören, wird schon mal da gewesen sein. Trotzdem war mir zum Beispiel neu, als ich bin so ein bisschen in das Rabbit Hole der Geschichte der alten Försterei gestolpert. Und mir war gar nicht bewusst, dass schon seit 1920 da Fußball gespielt wurde. Ja. Nämlich damals noch vom SC Union Oberschöneweide.
Genau.
Der damals gegen den ersten FC Nürnberg im damaligen Sportpark Sadowa vor 10.000 Leuten das eröffnet hat. Danach gab es so ein paar Umbenennungen, da musst du gleich für uns ein bisschen abholen, die mit dem Sport im Osten nicht so vertraut sind oder mit dem Fußballsport. Ich habe es jetzt so verstanden, dass 1966 dann Union einer der Vereine war, die aus der Fußballsektion oder aus Fußballsektionen anderer vorheriger Vereine heraus gegründet wurden. Und das war bei Union der TSC Berlin. Und dann gab es noch so ein paar andere Vereine, da kannst du gleich gerne noch ein bisschen genauer uns erklären, wie das damals alles so gelaufen ist. Dann wurde es immer weiter ausgebaut, zuletzt dann in den 80er Jahren auf 23.000 Plätze. Dann springen wir ins Jahr 2009, wo nach 13 Monaten Bauzeit, das werden sicherlich viele mitbekommen haben, wo dann irgendwie 2.000 freiwillige Helfer in fast 140.000 unentgeltlichen Arbeitsstunden das Stadion quasi selber gebaut haben und das mit einem Freundschaftsspiel gegen Hertha, von der wir es heute schon hatten, eingeweiht wurde. Dann habt ihr 2011 durch eine Aktienemission das Stadion in die Verantwortung eurer Mitglieder und treuer Sponsoren überführt. 2012/13 gab es nochmal eine neue Haupttribüne, die wurde gegen Celtic Glasgow eingeweiht. Damals passten da 21.873 Menschen rein. Und jetzt seit 2015 bis Stand heute, passen 22.012 Menschen bei euch rein und es ist geplant, hatten wir eben schon angesprochen, das auf 38.000 zu erhöhen. Das waren jetzt sehr viele Zahlen. Also ich fasse zusammen, seit 1920 wird da unter verschiedenen Namen Fußball gespielt. Inzwischen passen 22.000 Menschen an den gleichen Platz, der natürlich mittlerweile anders aussieht und auch von einem anderen Verein betrieben wird. Und es sollen irgendwann mal 38.000 werden. Was habe ich vergessen? Was möchtest du aus persönlicher Sicht ergänzen?
Vergessen hast du eigentlich gar nichts. Wir haben einen Vereinschronisten, das Gerald Kaper. Der kann das tausendmal besser erklären als ich. Aber meine Anmerkung war halt, dass 1966 wurden im Osten relativ viele Fußballvereine gegründet und sind aber, das muss man sich so klar machen, das ist nicht so richtig, ein Verein gründet sich selbst oder ein Verein benennt sich um und geht aus einem Vorgängerverein hervor, das ist halt nur so halb richtig, weil es einfach im Osten so eine Idee gab, Sport als Unterhaltung mehr oder weniger gleichmäßig über das Land zu verteilen. Und das heißt, diese Vereine wurden teilweise auch, man muss sozusagen, installiert. Also es ist wirklich ein anderer, also wenn ein Staat in sowas eingreift, das ist irgendwie eine andere Geschichte als wir machen da mal was. Und allen ist es klar, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erstmal ganz viel gar nicht und da durfte auch nicht allzu viel passieren. Das heißt, man muss ja erstmal, man muss sich schlicht um andere Dinge kümmern. Und ab, glaube ich, 1953 durften wieder Sportvereine sich gründen und auch als solche irgendwie ja ihre Tätigkeit aufnehmen. Und da waren wir nämlich gar noch nicht dabei, aber ich glaube, unsere Vorgängervereine gab es zu der Zeit irgendwie. Und im Grunde gab es in Berlin mit dem BFC Dynamo schon einen Fußballverein und man hätte eigentlich keinen zweiten gebraucht. Also eigentlich hätte es uns gar nicht geben sollen. Es gab halt die, das war damals Transformatorenwerk, das war TSC Berlin und das gab dann irgendwie doch das Bedürfnis, neben BFC muss man dazu sagen, das waren die waren ans Militär angebunden und das waren letztendlich die Stasi-Clubs. Mhm. Einfach, genau, die hatten eine sehr große schützende Hand über sich und haben eigentlich auch immer alle gekriegt, was sie brauchten. Und es gab offensichtlich aber das Bedürfnis, noch etwas anderes daneben zu haben für die Leute, die das halt nicht wollten oder die sich damit irgendwie nicht anfreuen konnten. Und deswegen gab es halt irgendwann 66 die Erlaubnis, den ersten FC Union Berlin zu gründen. Und der ist aus dieser Geschichte heraus halt immer so eine Art Gegenentwurf gewesen. Nicht als ich bin gegen alles, sondern einfach nur, weil es Leute gehabt, die gesagt haben, ey, das ist mir da drüben auch ein bisschen doll. Und während der BFC halt der Erfolgsclub war, der auch immer gepusht wurde und dem Fußballspieler zugeordnet wurden, auch eine Sache, die kannst du dir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Menschen können delegiert werden zu einem anderen Verein. Das ist, als wenn, als wenn Olaf Scholz bei Steffen Baumgart anruft und sagt, du und deine Mannschaft, ihr spielt ab morgen in Augsburg, ihr seid jetzt der ASV und arbeitet alle in der örtlichen Keksfabrik, Feierabend. So, das sind halt so Mechanismen, die geben diese Zahlen und Daten gar nicht so richtig wieder. Und deshalb ist es halt so, ja, wir sind faktisch 66 gegründet auf dem Sport, auf dem Gelände, auf dem wir nach wie vor spielen und mit Vorgängervereinen und aber auch mit einer Geschichte davor, wo Teile der Mannschaft, als die Stadt geteilt wurde, einfach Teile der damals Union-Mannschaft in den Westen gegangen sind und all sowas. Also all das, was in Deutschland halt so passiert ist, ist in Berlin einfach immer noch doller, glaube ich, sichtbar geworden, so, oder noch fühlbarer gewesen oder einfach anschaulicher gewesen. Und wir sind dann sozusagen, existieren seitdem da so vor uns hin, aber eben auch in einem seltsamen Liga-Gefüge, das auch einfach schwer zu vergleichen ist, was mit dem, was in der Bundesrepublik, also in der anderen deutschen Hälfte in der gleichen Zeit passiert ist. Es ist tatsächlich einfach, die Voraussetzungen waren völlig andere, der Rahmen war ein völlig anderer und die Mechanismen waren einfach auch ganz, ganz andere. Und wenn man halt die Wikipedia liest, dann liest sich das so wie so ein ganz normaler Vorgang, weil das ist doch überall so. Und irgendwie wartet halt nicht, weil es da so Eingriffe gab, die es woanders einfach so nicht gegeben hat. Das wollte ich einfach nur dazu sagen. Das heißt, also alles, was du sagst, komplett richtig. Ich wollte das nur einstreuen, damit man ein bisschen auch diese Bockigkeit, die uns so zu eigen ist, die ist uns, glaube ich, gehalten geblieben, die ist immer noch da. Also dieses Selbstverständnis als wir sind halt die anderen übrigens. Das ist immer noch da.
Ja, und es ist ja auch ganz sympathisch, wenn man sich das so ein bisschen erhält, auch wenn man jetzt so im ganz großen Zirkus bis hin zur Champions League mitspielt. Vielleicht kann man da noch empfehlen an der Stelle, das hieß mal Hörfehler, jetzt heißt der Podcast Fußballfrequenz, vom Nick gemacht, der beschäftigt sich ganz viel mit Fußball im Osten und wie das da damals alles so war. Ich weiß gar nicht, ob er auch was zu Union gemacht hat, aber auf jeden Fall, dieses mit BFC und und jetzt wird ihr dahin verschoben und so, das hat man da auch schon mal so ein bisschen rausgehört. Von daher danke ich an der Stelle für die kurze Einordnung. Wer sich da mehr mit beschäftigen will, da gibt es sicherlich, also wie gesagt, besagten Podcast und auch ganz viele andere Formate zu, wo man da noch mehr in die Tiefe geht. Gut, dann könnten wir ja mal weiterschauen, wie wir uns das jetzt hier alles noch weiter betrachten. Ich denke, wie gesagt, viele von uns waren schon bei euch, aber vielleicht hat sich ja in den letzten 5 Jahren ein bisschen was verändert. Nimm uns doch mal mit ins Stadion aus Gästesicht, soweit du das nachvollziehen kannst. Ist es immer noch so, dass man da an diesem kleinen Bachlauf lang geht als Gästefan und dann irgendwann zum Gästeblock kommt, oder habt ihr inzwischen umgebaut oder baut ihr irgendwann um? Das wäre ja auch mal eine Frage.
Alles davon und zwar gleichzeitig. Also die Schwierigkeit in Berlin ist halt, dass da Sachen kaputt gehen und dann lange nicht repariert werden. Wir haben jetzt das gleichzeitig, der Bahnhof Köpenick, der soll ein Regionalbahnhof werden. Im Moment ist so, dass an dem Bahndamm relativ viel gearbeitet wird, rechts und links, und das alles ganz schön wegrasiert. Ihr bleibt weiter auf der gewohnten Strecke eigentlich. Das müsste sich nicht verändert haben. Was halt schwierig ist, wir haben gerade diverse, neben dieser Bahnbaugeschichte, haben wir auch gerade alle möglichen Brückenbauarbeiten und alle möglichen Straßen sind nicht benutzbar. Also Köpenick ist gerade einfach ein sehr schlimmes Nadelöhr. Deswegen der allerwichtigste Hinweis: nehmt bloß kein Auto mit. Wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, versucht anders dahin zu kommen. Ihr kriegt dieses Auto nicht los, ihr kommt ewig nie rein, ihr kommt ewig nie raus und ihr kriegt halt wirklich, also Parkplatzsituation ist genauso bescheiden. Dafür ganz fantastische Baustellensituationen. Also wenn ihr Baustellen gerne guckt, seid ihr bei uns absolut richtig. Der Gästeblock
ist gut mit Auto in Berlin, ist allgemein kein guter Hinweis, aber
ja, nee, das stimmt, das macht sich generell schlecht, aber das ist halt, Köpenick ist halt auch nicht direkt im Stadtzentrum, aber fahrt, wenn es geht, mit der Bahn. Ihr kommt eigentlich immer von der Straße an der Wuhlheide und ihr geht immer an dieser Schmalseite daran. Also der Gästeblock ist immer noch da, wo er vorher auch war, das hat sich nicht geändert. Die Kapazität hat sich auch nicht geändert. Wie gesagt, nee, versucht einfach nur möglichst keine Autos mitzunehmen. Das ist das Allerklügste, was ihr tun könnt.
Okay, genau. Das ist Anreise. Was gibt es zum, wenn wir dann mal drin angekommen sind? Wir sind nicht mit dem Auto gekommen, wir sind brav mit den Öffis gefahren und sind jetzt drin und wollen was essen und trinken.
Dann holt ihr euch einen Berliner Pilsner. Also das ist das Bier, das bei uns ausgeschenkt wird. Und da muss ich jetzt sagen, gibt es eine Sache, die ich nicht genau weiß. Im restlichen Stadionbereich habe ich inzwischen auch, gibt's auch ein alkoholfreies Bier, was ich immer sehr begrüße, weil ich nämlich das Auto zwar irgendwo außerhalb stehen lasse, dann aber irgendwann doch Auto fahren muss. Ich bin immer sehr dankbar, wenn mir das angeboten wird, und weil wir ja irgendwann auch so in die Zivilisation eingetreten sind, also selbst wir, ja, wir machen zwar nach wie vor die Sache mit dem Holzkohlegrill und ja, da liegt auch Tier drauf, also ihr habt irgendwie Krakauer und Thüringer und Steaks und so, und das ist auch alles prima damit, aber im Heimbereich weiß ich es sicher, im Gästebereich weiß ich es nicht. Im Heimbereich habe ich auf jeden Fall auch vegane und vegetarische Optionen und alkoholfreies Bier und tatsächlich auch Wein und sogar, wenn es sein muss, Weinschorle. Davon habe ich bis jetzt noch keinen Gebrauch gemacht. Ich bin halt eigentlich so, die Wein gibt's im Winter, nämlich als Glühwein, und Bier gibt's im Sommer oder halt Radler-Sorte, Mensch.
Glühwein gibt's dann beim Weihnachtssingen sozusagen.
Genau, ja, aber nicht nur, tatsächlich bei den ganzen Winterspielen, also einfach immer, wenn es so kalt ist, dass man denkt, ah, jetzt ein Glühwein, dann gibt's magischerweise bei uns Glühwein. Das finde ich sehr gut.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Genau, das müsst ihr mir dann mal erzählen, weil ich sag mal, am Bier ändert sich nichts, das ist mir relativ klar, und ich glaube, an den Holzkohlegrills ändert sich auch nichts, aber ich weiß tatsächlich nicht, was darüber hinaus im Gästebereich gibt. Das weiß ich einfach nicht, weil ich da nie bin, aus naheliegenden Gründen. Tatsächlich, wie werden wir so wahrgenommen, wie gut oder schlecht machen wir das?
Ja, wir werden das auf jeden Fall ausprobieren und dann berichten, wenn ich entweder mit dir oder mit einem deiner Kollegen aus den zahlreichen Podcasts, entweder aus deinem eigenen oder aus den zahlreichen, die es sonst noch gibt, sprechen. Wir treffen ja auch schon am zweiten Spieltag aufeinander, also
genau.
Und fahren da zu euch. Also die Möglichkeit, sich des Angebots zu vergewissern und zu gucken, wie sehr das schon im Gästeblock ankommen ist, die ergibt sich sehr schnell. Von daher, gibt's noch was zum Stadionerlebnis an sich zu sagen, oder müssen wir noch, oder können wir da einen Haken erstmal dran machen und uns ja, dann anschauen, wie sich das weiterentwickelt.
Es gibt kein Bitte, Danke. Alle sind Fußballgott und der Gegner ist na und. So. So, das sind die Grundregeln. Und der ganze Rest kommt, wie er kommt. Also ich hoffe einfach, dass ihr eine stressfreie Anreise haben werdet, weil wie gesagt, ist gerade wirklich relativ wild mit den, also selbst für Berliner Verhältnisse, relativ wild mit den Baustellen. Also auch für uns, also auch für alle. Es empfiehlt sich, super pünktlich da zu sein und wirklich nicht warten, sondern sobald aufmacht, rein. So, machen wir inzwischen auch so, wir sind inzwischen immer 2 Stunden vorher da, weil man einfach nie weiß, wo man hängen bleibt. Das ist tatsächlich gerade nicht anders machbar und das ist nicht, weil unser Einlass scheiße ist, sondern weil die Gesamtsituation ein bisschen schwierig ist.
Okay, wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Lustig, dass du das mit den Fußballgöttern sagst. Das hat sich jetzt in der letzten Saison, weil wir da auch so viele von hatten, die uns jetzt zum Aufstieg geschossen haben, hat sich bei einigen auch, nicht bei allen, also wir machen das nicht so pauschal wie bei euch, aber ja, aus Teilen des Stadions, wenn zum Beispiel Jackson Irvine oder Marcel Hartl aufgerufen wurden, da war schon ein Fußballgott zu vernehmen.
Schön, finde ich gut.
Ja, nur noch nicht so inflationär oder despektierlich zu meinen. Das ist ja einfach eure Eigenart. Aber ja, ist bei uns auch so inzwischen so ein bisschen angekommen. Gut, dann hatte ich dich ja auch, wie die anderen Gäste auch, gebeten, ne? Ja, Baustellen gibt es ja immer. Jetzt gerade haben wir schon eine große, haben wir schon teilweise beleuchtet. Da hast du auch gesagt, das ist eigentlich das größte Ding, was euch jetzt so in nächster Zeit bevorsteht, der Stadionumbau. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, 38.000. Vielleicht magst du es einfach nur kurz so ein bisschen mit Zahlen, Fakten füllen. Wann geht das los? Wann soll das fertig sein? Macht ihr das wie wir, dass ihr eine Tribüne nach der anderen macht? Oder was ist da los?
Das ist alles ganz, ganz schlimm, furchtbar, weil das ist der Moment, wo man auf die Stadt Berlin warten muss. Und wer jemals auf die Stadt Berlin gewartet hat, weil er zum Beispiel einen Termin beim Bürgeramt wollte.
Oder fliegen wollte.
Ja, der weiß, wie sich das anfühlt. Also Ding ist, wir stehen quasi seit, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahren in den Startlöchern und wollen eigentlich bauen. Die Pläne wurden, glaube ich, inzwischen 27 Mal überarbeitet und inzwischen sagt niemand mehr, wann es losgeht, weil es einfach es gibt da keine Verlässlichkeit, was das angeht. Das ist das, was ich meinte mit so, oh, Berlin, ey. Wir haben Ideen, wie das alles gehen soll. Es wird diesmal keine Sache in Eigenregie sein. Das kann einfach nicht, das kann man einfach nicht machen. Wir werden wahrscheinlich umziehen ins Olympiastadion, einfach weil es kein anderes Stadion gibt, in dem man im Moment erste und ich glaube auch zweite Liga spielen darf in Berlin. Ich glaube, das hat gerade gar keine Zulassung dafür. Es sind tatsächlich nur Hertha und Union, bei denen das geht.
Mir würde auch keins einfallen tatsächlich.
Naja, das gibt halt immer, also wir haben das letzte Mal im Jahn-Sportpark gespielt, als wir das letzte Mal ausweichen mussten. Das geht inzwischen nicht mehr. Das ist auch eine schlimme Bruchbude. Aber das ist halt wirklich weiter, es gibt keine andere Option. Und wir machen uns also auch wieder auf eine Auswärtssaison oder vielleicht auch länger gefasst. Also ist allen klar, dass das nicht schnell gehen wird. Und was momentan passiert ist, dass Stadionausbau heißt nicht nur, das Stadion wird ausgebaut. Da hört ganz viel dazu. Bei uns muss eine Umgehungsstraße gebaut werden. Dieser Bahnhof muss fertig werden, weil all diese Leute, die da hinkommen sollen, die müssen ja auch irgendwie hin und wieder wegkommen. Das heißt, dahin hängen Infrastrukturmaßnahmen dran, die wir nicht steuern können. Also man muss ja sozusagen erstmal sicherstellen, dass es überhaupt möglich ist, dass gefahrlos 38.000 Leute da hin und wieder weg können. Und das ist jetzt schon mit den 22.000 echt problematisch. Und deswegen hängen wir sozusagen den anderen Bauarbeiten ein Stück hinterher und können viele Dinge gerade auch nicht machen, weil das eben nicht geht, solange die Voraussetzungen dafür nicht da sind. Und man kann zugucken, dass das passiert, man kann zugucken, dass da drumherum ganz viel entsteht und Union kann halt den Teil, den sie selber machen können, schon anfangen. Und ein Teil davon ist passiert, also es gehörte dazu zum Beispiel Nachwuchsleistungszentrum. Und da ging es auch darum, finden wir was, wo das hingebaut werden kann. Und es gibt jetzt bis gerade frisch eingeweihte Trainingszentrum Oberspree oder halt einfach Nachwuchsleistungszentrum. Da sind die alle Nachwuchsmannschaften, also das quasi alles außer der ersten Herren. Da sind auch die Frauen angesiedelt und da ist auch, also das ist eigentlich der komplette, der Amateurbereich stimmt mir, weil die Frauen auch professionell spielen. Aber das halt sehr, sehr viel Infrastruktur untergebracht auch. Und sehr viel, was du brauchst, wenn du junge Menschen betreust. Also, dass du da auch dafür sorgst, dass die da ihre Hausaufgaben machen können, dass sich da, also das ist halt wirklich immer so ein Komplettprogramm. Und das ist, hat eine ganze Weile gedauert, bis das fertig wurde. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir haben außerdem den Plan, ein Fanhaus zu bauen, weil wir irgendwas doch brauchen, naja, das halt für uns ist. Es wird diese Union Tanke nicht mehr geben, weil das Grundstück verkauft ist. Also sozusagen diese ganzen Begegnungsstätten auf dem Weg zum Stadion fallen so Stück für Stück weg, weil da andere Dinge passieren, weil die Teil von Baumaßnahmen sind, weil da auch Wohngebäude entstehen, also weil drumherum ums Stadion insgesamt viel gebaut wird. Und deshalb bin ich sehr gespannt auch, wann was jeweils passieren wird. Ja, ich bin tatsächlich aber extrem glücklich damit, dass Frauen und Nachwuchs jetzt was haben, was an einer Stelle ist. Also, dass sie nicht immer zwischen hier und da und dort hin und her rennen müssen, dass sie einfach was festet haben, wo sie alle Trainingsmöglichkeiten haben. Und das ist einfach, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass Eltern sagen, mein Kind trainiert bei diesem Verein, weil das einfach, weil die Bedingungen einfach entsprechend sind. Und das hatten wir lange nicht. Und jetzt dann aber, ja. Und das finde ich echt schön. Und wann aber tatsächlich dieser Stadionausbau, der fast wieder ein Neubau ist, der jedenfalls auf alle Fälle ein gigantischer Umbau sein wird, wann wir damit rechnen können, das weiß ehrlich gesagt niemand. Wir würden gerne morgen anfangen, geht nur nicht.
Klingt alles sehr kompliziert, von daher lassen wir das doch einfach mal auf uns zukommen. Was anderes bleibt euch ja anscheinend auch gar nicht übrig. Nee. Aber du hast jetzt schon in so einem Nebensätzen den Jugend- und Frauenfußball angesprochen. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, dass ja das auch immer einen großen Stellenwert bei mir hat, weil ich auch zum Beispiel die ersten Frauen von St. Pauli sehr intensiv verfolge. Die spielen jetzt gerade in der dritten Liga und ich weiß, ihr habt, glaube ich, als Union Berlin Frauen die Aufstiegsrelegation gegen den Meister der Regionalliga Nord spielen müssen, richtig?
Ganz genau.
Müsste also, Henschel Ulzburg gewesen sein.
Ja, so war das und ich war dort. Ja, nee, tatsächlich, das ist eine extrem schöne Entwicklung. Also es gab in Berlin so, sagt dir Victoria Berlin was?
Vom Namen zum, also ja, das, dieses neuere Konstrukt ist falsch, aber
ja,
der Verein, aber, der jetzt sehr viel für Unterstützung erfährt, auch durch prominente Namen und so.
Wir haben da tatsächlich so das gleiche Bauchgefühl. Ja, das gibt halt im Prinzip zwei Varianten, wie momentan Frauenfußball in Berlin funktioniert, also da, wo er erfolgreich ist, entweder als Teil eines bereits bestehenden Vereins, der dann meistens auch mehrere Sportarten und vor allem auch meistens eine erfolgreiche Herrenabteilung hat. Und es gibt halt die Variante zu sagen, wir machen einen nur Frauenfußballverein. Das ist, was Victoria gemacht hat. Und Victoria waren, würde ich mal sagen, die einzigen, die eine ernsthafte Konkurrenz für die Union Frauen waren, also die tatsächlich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt haben. Ich glaube, dass der entscheidende Unterschied sein dürfte. Ich kenne jetzt die Struktur bei Victoria nicht ganz so gut. Das ist halt ein Investorenmodell und das haben, also hat Union als solches abgelehnt. Dann sagt so, wisst ihr was? Das können wir besser. Machen wir selbst. Und dann haben sie sich irgendwann entschlossen, das zu machen und haben das tatsächlich mit einer Gründlichkeit durchgezogen, die ich beeindruckend finde. Also seit dem 1. Januar, ich glaube, letzten Jahres oder diesen Jahres, da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht, ist noch nicht so wahnsinnig lange, sind die Frauen Profis. Das heißt, die leben von dem, was sie da machen. Die kriegen Geld fürs Fußballspielen und zwar nicht irgendwie Taschengeld, sondern so, dass sie nicht noch nebenbei 8 Stunden irgendwo arbeiten müssen, sodass es halt wirklich auch einfach funktionieren kann, sodass sie sich auf ihr Training konzentrieren können. Und das macht einen solchen Unterschied, wenn du dir das in der Liga anguckst, dass du, also die Union Frauen haben in der letzten Saison kein einziges Spiel verloren, gar keins. Es war wirklich ein glatter Durchmarsch. Nicht alle waren einfach oder so, nicht alle wurden hochgewonnen und nicht überall war dieser Klassenunterschied so sehr sichtbar bei den meisten, aber halt schon. Und das ist so das, wo du sagst, wenn du mit, naja, einer überschaubaren Anzahl von Mitteln, das ist jetzt nie so teuer wie die erste Herrenmannschaft, nur um das mal so zu sagen, das ist immer noch Geld und es ist auch immer noch viel Geld, ja. Wenn du das aber machst, was du denen für gute Voraussetzungen anbieten kannst und daraus kann dann halt auch was werden. Also das macht halt, du siehst halt sofort, dass es einen Unterschied macht, wenn du dich darum kümmerst und ich denkst, ach, das wird schon irgendwie nebenbei laufen. Und diese Entscheidung wurde bei Union getroffen, den Frauenfußball zu professionalisieren. Und das, was ich am allerschönsten finde, ist eigentlich, die Frauen werden in der alten Försterei ihre Spiele für die zweite Liga austragen. Also die haben jetzt auch die große Spielstätte. Wir haben das in der letzten Saison ein paar Mal gesehen. Also ich habe nicht wahnsinnig viel gesehen. Ich habe eigentlich nur das Ende der Saison wirklich mitgekriegt. Einfach weil ich da Zeit hatte, weil die Männer auch schon fertig waren. Also das war wirklich so, das hat sich einfach so ergeben und ich bin da so in so einen Zeitslot drin gerutscht und habe gesagt so, oh, das ist ja toll. Und das war tatsächlich so, das hat mich so mitgerissen, da war ich selber überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Das habe ich nicht vermutet. Und klar, erfolgreicher Fußball macht immer Spaß, das ist schon klar. Aber auch dieses, dass man relativ zügig weiß, wer spielt wo und welche Spielerin bewegt sich wie und dass man irgendwie eine Übersicht hat, da habe ich mich doch sehr schnell reingefrickelt und habe festgestellt, dass ich da richtig Bock gemacht hat. Und das hat halt wirklich damit zu tun, dass man sagt, ich professionalisiere den Bereich, schaffe gute Voraussetzungen fürs Training, für die Spiele auch, also auch für die Spiele, die dann ausgetragen werden. Und das war schon super beeindruckend. Das fand ich, da habe ich mich einfach darüber gefreut, dass Uni gesagt hat, wir machen das selber und wir machen das richtig. Und natürlich ist die Idee, dieses Stadion, das man ausbauen möchte, auch zu nutzen. Also den Nutzen irgendwie, du hast halt von 365 Tagen sind nicht wahnsinnig viele Heimspieltage. Du brauchst also schon irgendwie so, ja, auch sinnvolle Optionen, wie du mit diesem Stadion umgehen möchtest. Und ich halte das für eine ganz hervorragende Idee zu sagen, dann spielen unsere Frauen da und wir sehen zu, dass wir Zulassung kriegen für internationale Spiele und dann machen wir halt auch andere Sachen in diesem Stadion. So, das wird sicherlich nicht so sein wie das Olympiastadion, dass man sagt, ich mache daraus einen Konzertort oder sowas. Kann man vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber tatsächlich einfach zu gucken, wie man das sinnvoll nutzen kann. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, wie der Frauenbereich dann jetzt aufgestellt ist. Mit Jennifer Zietz ist jetzt eine Geschäftsführerin da, die nur für die Abteilung Frauen zuständig ist. Also die halt da sozusagen das macht, was vorher Oliver Runert bei den Männern gemacht hat, was jetzt Horst Held bei den Männern macht. Also es sind schon auch irgendwie alles sehr, sehr gute Verstärkungen und auch da ist einfach wirklich massiv Kompetenz im Haus. Und das zeigt mir, dass sie es ernst meinen. Und das finde ich ziemlich gut.
Absolut. Also wie gesagt, da könnten sich viele andere Profivereine eine Scheibe von abschneiden, wie es mit ihren Frauenfußball bestellt ist. Schönes Beispiel war ja irgendwie jetzt auch aus der vergangenen Saison noch der erste FC Nürnberg. Nun sind die leider direkt wieder abgestiegen, aber auch da ist ja ganz viel passiert und auch diese Wertschätzung zu einem Geld dafür zu bekommen, was man da leistet und auch die Wertschätzung dann in dem Stadion zu spielen, wo auch die Männer spielen, finde ich. Eine schöne, positive Schlussnote vielleicht auf unser Gespräch hier heute Abend. wir werden das weiter beobachten und wir werden uns ja mindestens zweimal in der Saison über den Weg laufen.
Was ich sehr, sehr, sehr begrüße. Ich freue mich sehr auf euch.
Ja, wir freuen uns auch endlich mal wieder in den anderen Teil Berlins zu fahren. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Abschlussfrage, wie Sie alle Gäste dieses Formats hier beantworten sollen. Welches, wenn der erste FC Union auf die Reise geht, welches Utensil muss er unbedingt im Koffer haben, damit das alles funktioniert?
Zuversicht. Die Zuversicht, dass Dinge auch funktionieren können. Wir hatten davon in der letzten Saison echt wenig und ich glaube, dass auch ganz viele so zum Schluss hin den Glauben verloren haben. Den brauchst du aber, sonst hältst du das nicht aus. Ich glaube, ich wünsche mir zum einen, dass die Mannschaft das wieder hat, also dass diese Mannschaft, die nominell auch in der letzten Saison einfach super gut besetzt war, wo ich sage, wie kannst du mit so einer Mannschaft absteigen? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht, wenn du irgendwie nicht so richtig eine Mannschaft bist. Und ich wünsche mir tatsächlich wieder ein zuversichtliches Team, an das ich dann irgendwie auch glauben kann. Weißt du, von dem ich denke, ihr müsst nichts krass machen. Macht mal einfach einen gemütlichen Klassenerhalt. Lass mal so Platz 10, 11. Also ohne Auer, ohne große Party, also einfach nur stabil. So, das wäre sehr schön. Und diese Zuversicht, die wünsche ich mir für alle Heim- und Auswärtsspiele, für die gesamte Saison. Das ist was ich wirklich ganz dringend benötige und ich glaube alle anderen auch.
Dann hoffen wir mal, dass diese Zuversicht in den Koffer passt. Und Steffi, ich danke dir erstmal für deine Zeit heute. Wir freuen uns jetzt sicherlich auf ein Wiedersehen in der Alten Försterei oder am Millerntor. Und ja, bis dahin erstmal mach's gut. Danke dir.
Ich danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche uns eine erfolgreiche Saison.
Das gebe ich zurück. Dankeschön.
Danke.
Und so endet diese Episode von Millerntor Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!